Ja, Lialo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin und Beraterin für Führungsstrukturen und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Du hörst heute die zweite Hälfte meines Gesprächs mit Tom Rüsen vom Wittner Institut für Familienunternehmen über Nachfolgeprozesse. Nachfolgeprozesse in Familienunternehmen. Und solltest du Teil 1 noch gar nicht gehört haben, dann kannst du jetzt trotzdem einfach weiterhören oder du springst eine Episode zurück und startest mit der Episode Nummer 164. Und los geht's.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich ganz selten gelingt, dass da wirklich eine Freiwilligkeit kommuniziert wird. Ne? Also selbst wenn, also man kann sich ja vorstellen, es gibt große Unternehmerfamilien, wo es potenziell mehrere Nachfolger oder Nachfolgerinnen gibt, dann wird es doch wahrscheinlich leichter, oder?
Ne, das wäre schön. Es kann leichter werden. Es kann aber, je nachdem, wenn wir jetzt im mentalen Modell der patriarchalen oder matriarchalen Logik sind, plötzlich zu einem unglaublichen Wettbewerb kommen. Also ich will mal ein Beispiel sagen mit einer Familie, die haben ein sehr, sehr großes Landgut, ja, und da sind es zwei Töchter. Und irgendwie gibt es da noch die Vorstellung, dass man auf jeden Fall hier einen passenden Ehemann als Nachfolgekompetenz mitbringen muss. Also man braucht jemanden, der dieses Landwirtschaftliche will. So, und jetzt stellt sich plötzlich die Frage, es kann nur einen geben, weil man bei solchen landwirtschaftlichen Betrieben das Problem hat, wenn man das aufteilt, dann ist das vielleicht nicht mehr wirtschaftlich so sinnvoll und so weiter und so fort. Ja, was mache ich denn, wenn jetzt beide wollen? Ja, und beide können und beide vielleicht die richtige Ausbildung wählen und dann guckt man plötzlich, wer bringt denn hier welchen potenziellen Schwiegersohn an und plötzlich dreht sich die ganze Nachfolgefrage um die Bewertung, welcher Schwiegersohn ist denn jetzt wohl der richtige hier. Ja, das ist natürlich hochproblematisch, wenn man solche Geschwisterrivalitäten plötzlich erzeugt. Also das hat vermeintlich den Vorteil, wenn man mehrere Geschwister hat, aber wenn man das dann wieder eng führt und sagt, es kann aber nur einer von dreien oder vieren werden, dann schaffe ich mir ein ganz anderes Problem. Also leider gibt es da nicht so die einfache Variante. Ne? Nee. Wenn ich natürlich ein Kind habe und dann kaprizieren sich natürlich extrem viele Erwartungen, Perspektiven auf dieses eine Kind. Und das ist natürlich genauso schädlich. Da entstehen dann diese wahnsinnigen Belastungen, ja, die Nachfolgende beschreiben, wo man sagt, es war klar, ne, meine anderen Geschwister konnten nicht oder wollten nicht, es war immer klar, alle erwarteten von mir, dass ich es mache. Ne? Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, weiß ich eigentlich wirklich, was ich will oder wurde mir frühzeitig mehr oder weniger klar gemacht, dass ich das zu wollen habe. Ne? Und dann, das ist schwierig. Also da muss man sehr gut gucken. Deshalb empfehlen wir in solchen Konstellationen auch immer die Diskussion, lass uns mal einen Augenblick fragen, was ist das Beste für das Unternehmen? Und wir denken die Familie einmal weg. Ne? Was bräuchte denn das Unternehmen jetzt eigentlich als Nachfolge, wenn ohne die Familie? Und dann kommt man manchmal zu ganz guten Lösungen, wo die Familie gar nicht zwingend notwendig ist. Und das Gleiche ist auch, man muss als Familie mal sagen, mal angenommen, wir hätten das Unternehmen gar nicht. Ja, was würde das jetzt mit uns, mit unserer Beziehung und mit dieser Diskussion, dieser beruflichen Zukunft hier von der Nachkommengeneration machen? Das eröffnet ganz andere Perspektiven, ganz andere Räume und manchmal ganz andere Varianten. Ja, und dann kommt man auch aus diesem Tunnelblick raus, der manchmal herrscht.
Ja, das passt ja sehr gut auch zu eurer sechsten Phase, wenn ich da mal kurz hingaloppieren darf. Nämlich so diese ganze Frage, ne, wie wählen wir denn jetzt nun tatsächlich den Nachfolger, die Nachfolgerin aus? Und das findet ja dann typischerweise statt, so im Alter zwischen 20 und 35 der Nachfolgegeneration. Und hier sagt ihr, geht es auch vor allen Dingen darum, dass die Unternehmerfamilie Strukturen schafft, in der die Familie nicht allein über die Fähigkeit und Eignung entscheiden muss. Ne? Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, nämlich zu sagen, gucken wir mal nur aufs Unternehmen und tun wir mal so, als gäbe es jetzt gar nicht die Familie, das fällt ja gegebenenfalls einfach wahnsinnig schwer, ne? Und da braucht es dann unter Umständen auch Dritte oder Externe, die dann so einen Entscheidungsprozess übernehmen.
Absolut. Also die gefährlichste aller Situationen ist, wenn Familie über Familie entscheiden muss. Mhm. Ja, also wenn man jetzt mehrere Kinder hat und alle wollen und es kann aber nur einer, ja, das ist unmöglich. Wenn man da die Entscheidung den Eltern überlässt, dann ist ja die Selektionsentscheidung für das eine Kind und gegen die anderen oder das andere Kind führt ja meistens sofort zum Bruch, ja, weil die Entscheidung wird nicht als der oder die ist die Beste für das Unternehmen, sondern ja, ist ja klar, dass sie es wird, ja. Das war ja sowieso schon immer das Lieblingskind von Mutter oder Vater. Also hier sind solche Entscheidungen ganz, ganz gefährlich, wenn man sie sozusagen rein im Familienkontext lässt, weil dann oftmals die emotionale, die Beziehungsebene wahrgenommen wird und nicht die Notwendigkeit für das Unternehmen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich doch nochmal zurückspringen darf, dass man eben bei dieser Erziehungsphase eben auch sehr deutlich macht, pass auf, das Unternehmen braucht dies und jenes und welches als Kompetenz. Und wenn du sozusagen in die Nachfolge gehen willst, dann brauchst du diese und jene und welche Ausbildung, Vorerfahrungen, ja, praktischen Erfahrungen, aber natürlich auch charakterlichen, kommunikativen Eigenschaften, sonst wird das nichts mit der Nachfolge. Das heißt, das ist dann schon wichtig, dass man das irgendwann in einem bestimmten Alter kommuniziert, dass das Unternehmen entsprechende Anforderungen stellt. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass das Unternehmen nach Kompetenz entscheidet, dass für das Unternehmen eben die Kompetenzfrage die wichtige ist und nicht die Herkunftsfrage. Und dass diese Entscheidung idealerweise von externen Dritten getroffen wird oder vorbereitet wird zumindest, damit sozusagen nicht ein Vater, eine Mutter oder ein Onkel oder eine Tante sagen muss, dieser Neffe oder dieses Kind ist besser als das andere, weil dann kommen sofort Gleichbehandlungsdynamiken, enttäuschte Erwartungen, Abwertungsgefühle etc. hoch. Das sind übrigens genau die Dinge, die dann auch Jahre, Jahrzehnte später für unglaublichen Unmut und zu Aufbrechen von Konflikten führen kann. In der Vergangenheit wurden Töchter grundsätzlich als nicht nachfolgerelevant wahrgenommen, weil sie Frauen sind, was jetzt immer noch wieder zu sehr schwierigen Geschichten führt, die dann hochkommen, dass man damals in den 80er, 90er Jahren niemals mit denen überhaupt gerechnet, sie nie zur Nachfolge auch ermutigt hat. Das hat sehr, sehr viel auch mit so einer Prägung dann im Teenageralter zu tun, dass man sagt, ach was, ne, du brauchst nicht studieren oder du brauchst nicht hier dies und das für die Firma, ne, find mal einen guten Mann und fertig. Ne? Und das sind Dinge, die Jahre später dann in einer Unternehmerfamilie auf die Füße fallen. Also es ist ganz wichtig, dass man hier sehr deutlich die Anforderungen skizziert, die das Unternehmen von einem Nachfolger braucht, so dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin auch weiß, auf was sie sich einzulassen hat, an was sie sich zu messen hat. Und die Beurteilung, und das ist ganz wichtig, was du gerade sagtest, die sollte idealerweise mit externem Sachverstand durchgeführt werden. Also ob man vielleicht erstmal mit einem Assessment Center anfängt, ne, so eine Standortbestimmung, so persönlich eine Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und wenn es dann nach einer bestimmten Ausbildung und Erfahrungsphase dazu kommt, Mensch, kann der oder die denn eigentlich hier die Geschäftsführungsrolle oder eine Führungsrolle bei uns übernehmen, dass man dann erfahrene Menschen in einem Personalausschuss oder ein Beiratsgremium die beurteilen lässt und sagt, jetzt gucken wir doch mal, ne, was kann der, die denn, wie wird die denn, ja, und sehen wir da eine Nachfolgefähigkeit. So, ja. Das stärkt übrigens auch die Nachfolgenden, also das hören wir immer wieder, die sagen, damals, als ich vor diesem Gremium bestehen musste, da wusste ich zum ersten Mal, hier sind wirklich Leute, die mir nicht nach dem Mund reden müssen. Die haben gesagt, ich kann das, das hat mich unglaublich in meiner Selbstwirksamkeitserfahrung bestätigt. Ja, weil wenn Vater oder Onkel oder Mutter das sagt, dann ist das zwar schön, aber das hat nochmal ein anderes Gewicht, Wie wenn
Ja,
mir
klar,
das jetzt hier
man hat ja,
irgendein
man beobachtet das
Vollblutunternehmer
ja
sagt.
immer mit als, die sagen mir das als Familienmitglied und die haben
Genau.
mich lieb und sagen es deshalb, ne?
Richtig.
Genau.
Genau. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Faktor an der Stelle.
Ja, genau. Also, dann gehen wir noch einmal hier ordentlich durch. Also, wir waren jetzt bei der Pubertät zuletzt, ne? Diese ganzen Unsicherheiten, dann vierte Phase Ausbildung zur Nachfolge. Du hast das gerade schon angesprochen. Ne, zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr sind natürlich zwei Dinge wichtig. Einmal, was ist der eigene Berufswunsch und passt das eigentlich zu dem, was wir hier im Unternehmen glauben zu brauchen in Zukunft? Und das Zweite, und das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz außer Acht zu lassen, ist ja auch die Ausbildung von Gesellschafterkompetenzen.
Genau.
Also, ne? Denn nicht jeder, jede kann ja auch mit Eigentum gleich gut umgehen oder mit Geld gleich gut umgehen. Und auch hier gibt es ja Anforderungen, die hier gestellt werden. Welche sind denn das zum
Absolut.
Beispiel?
Also komme ich sofort zu, wir
Ja.
müssen eine Sache grundsätzlich klären und es ist gut, dass wir das
Unbedingt.
jetzt hier nochmal ansprechen. Worüber reden wir hier eigentlich, wenn wir über Nachfolge sprechen? Wir müssen zwei Arten von Nachfolge grundsätzlich unterscheiden. Das eine ist die operative Nachfolge, die Nachfolge in die Führung des Unternehmens. Da werden ganz andere Anforderungen gestellt im Vergleich zu der Nachfolge als Eigentümer, Eigentümerin, ja, als Gesellschafterin, ja. Die Gesellschafternachfolge ist mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhanden. Ja, wenn das Unternehmen nicht verkauft wird, ja, dann werden die Kinder oder wenn keine Familienstiftung gegründet, dann werden die Kinder irgendwann mal spätestens beim Versterben der Seniorgeneration zu Eigentümern. Ja, so und da muss man sich drauf vorbereiten. Und das ist sozusagen Ausbildung A. Und wenn ich mal eine Führungskraft in dem Unternehmen werden will, ja, und vielleicht sogar Geschäftsführerin oder Geschäftsführer werden will, das ist Ausbildung B. Es gibt einige Dinge, die sind sehr ähnlich, die sind sogar gleich, aber viele Dinge sind eben total unterschiedlich. Ja, und das hat erstmal nichts mit der Wahl des mentalen Modells zu tun. Die Gesellschafterkompetenzausbildung, die kann sehr früh beginnen, obwohl noch gar nicht klar ist, ob man vielleicht mal ins Unternehmen reingehen will oder nicht, weil ich muss als Gesellschafter ja mindestens in der Lage sein, einer Gesellschafterversammlung und den hier zu treffenden Entscheidungen zu folgen, ja. Und vielleicht gehe ich irgendwann auch mal in ein Überwachungsgremium, ja. Dann muss ich ja auch da in der Lage sein, mit Geschäftsführern, die Strategie des Unternehmens zu diskutieren. Also das ist sozusagen die Art der Nachfolge, die sehr, sehr wahrscheinlich ist und die man auf jeden Fall, da ausbilden muss, diese Gesellschafterkompetenz. Und wenn es dann Richtung operative Tätigkeit gehen soll, dann kommen noch mal andere Inhalte dazu.
Ja, ganz wichtig. Genau. Und das heißt, das ist auf jeden Fall der generelle Tipp. Damit könnt ihr gar nicht früh genug beginnen, dass ihr euren Nachfolgern und Nachfolgerinnen beibringt, wie sie da mit umgehen. Ne? Weil das
Absolut.
passiert auf jeden Fall. So.
Richtig.
Gut. Und was ich ja total spannend war, ich fand, ich springe jetzt direkt mal in Phase 5. Nämlich, hier gibt es jetzt gerade einen Perspektivwechsel. Jetzt schauen wir nämlich mal aufs Unternehmen. Und hier sagt ihr, ne, ungefähr im 55. Lebensjahr der Unternehmergeneration muss man jetzt mal auf die Führungsstrukturen schauen. Und der Magic Move sozusagen an der Stelle ist, dass man jetzt sich fragt, wie kann denn unser Unternehmen auch ohne Nachfolger aus unserer Unternehmerfamilie weiter existieren? Denn wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das auch schiefgehen könnte.
Genau, das ist eben Bestandteil, wenn das Unternehmen so aufgestellt ist, dass es auch ohne den Nachfolger oder die Nachfolgerin geht, dann kann er oder sie sich ja überhaupt dafür oder dagegen entscheiden. Ne? Wenn das Ganze zusammenkracht und man aus dem Verpflichtungs- oder Loyalitätsgefühl da reingehen muss, dann ist es keine wirkliche Nachfolgeentscheidung, sondern dann ist es sozusagen, naja, dann macht man es halt, weil man es machen muss und die Entscheidung ist weg. Also das ist der eine Punkt, warum das so wichtig ist, das Unternehmen so aufzustellen, dass es auf jeden Fall auch ohne den Nachfolger, die Nachfolgerin fortgeführt werden kann. Der zweite Punkt ist, oftmals sind ja Unternehmen an die handelnde Person, auf die handelnde Person ausgerichtet, gerade bei so einer patriarchalen Struktur. Ja, sind die gesamten Führungsstrukturen meistens auf den Augenaufschlag oder das Stirnrunzeln dieser patriarchalen Figur hin ausgerichtet. Also das heißt, da braucht es oftmals im Vorfeld der Übergabe ganz andere Führungsstrukturen. Vielleicht muss man auch ganz andere Geschäftsmodelle in den Blick nehmen. Jetzt das ganze Thema Digitalisierung ist ein großes Thema, wo die Unternehmen oftmals eben diesen wichtigen Schritt nicht gemacht haben, weil die handelnden Personen damit nichts anfangen können. Das ist nicht deren Welt. Die sagen, wieso? Unser Geschäftsmodell trägt doch noch. Wir verdienen doch noch. Und die nächste Generation guckt aber schon ganz anders darauf. Also da muss man eben gucken. Das kann aber übrigens ein extrem fruchtbares und positives Projekt sein, so ein Unternehmen auf Fit for the Future auszurichten, weil das kann auch ein gutes Einstiegsprojekt für einen aus der nächsten Generation sein, zu sagen, komm, ne, ich baue jetzt hier mal den digitalen Zweig unseres Unternehmens auf oder. Ne? Also das wären solche Dinge, aber da muss man gucken, weil wir haben da mal den Begriff geprägt einer Übergabe-Due Diligence, dass vielleicht auch mal geguckt wird, ist das Unternehmen eigentlich gut aufgestellt oder lebt das eigentlich mehr oder weniger von dieser Figur des Seniors, der viele, viele Schaden auswetzen kann, aber das Unternehmen ist an sich strukturell eigentlich nicht gut aufgestellt und braucht dringend Restrukturierungs-, Neuausrichtungsbedarf. Vielleicht muss man da an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch irgendwelche Produkte oder Geschäftszweige schließen, verkaufen, wie auch immer. Und es wäre das Ungünstigste, dass der Senior von Bord geht und der Junior in das Unternehmen oder die Juniorin in das Unternehmen eintritt und erstmal eine große Restrukturierung durchführen muss. Weil das ist natürlich sehr unglücklich, weil dann hat man meistens die gesamte Mannschaft gegen sich. Also das ist eigentlich, wie wir sagen, die Aufgabe der abtretenden Generation, das Unternehmen besenrein zu machen, dass man es sozusagen gut aufgestellt übergeben kann. Und da kann es wirklich hilfreich sein, sich da auch mit externer Unterstützung sagen, komm, wir durchleuchten den Laden mal, ja, machen so eine Fitnessprogramm, ja, so eine Due Diligence, und dann weiß man genau, an welchen Stellen was zu verändern ist, und die harten, eher schwierigen Dinge, die wickelt vielleicht noch die Senior-Generation ab, und die prosperierenden, positiven, neuen Perspektiven, die könnte dann auch schon so ein schönes Einstiegsprojekt für die nächste Generation sein.
Ja. Wunderbar. Ich finde ja, das ist ja was, was eigentlich auch routiniert stattfinden sollte in jedem Unternehmen. Ne? Also immer wieder diese Frage, wie fit sind wir denn jetzt eigentlich für die Zukunft? Also es muss ja nicht gleich eine komplette Due Diligence sein. Das ist ja auch sehr aufwendig. Aber eben diese Führung als Arbeit an der Organisation dann hier routiniert zu etablieren. Und wenn ein Unternehmen das schon gemacht hat, dann sind es ja wahrscheinlich auch die besten Voraussetzungen hier, diese Nachfolge.
Ja, aber das weißt du wahrscheinlich aus deiner Beratungsarbeit auch. Gerade Unternehmen, die lange Zeit sehr erfolgreich sind, fangen natürlich an, sozusagen sich in ihrer eigenen Wahrnehmung zu bewegen und die strukturellen blinden Flecke auszublenden. Und das große Problem ist, je erfolgreicher und je länger erfolgreicher so ein Familienunternehmen ist, desto geringer ist die Bereitschaft, sich selber eigentlich in Frage zu stellen und zu sagen, Moment mal, ne, ist das eigentlich noch das Richtige, was wir machen? Wie lange funktioniert das noch? Vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, über 20, 30 Jahre eigentlich nur Wachstumskurven hatte, dann nimmt da diese Fähigkeit und Bereitschaft ab. Das ist eigentlich die Kunst zu sagen, komm, wir denken mal ganz neu und stellen mal alles in Frage und gucken mal, wie viel, wenn wir alles in Frage stellen, von dem Alten noch übernommen werden kann, damit die nächste Generation auf guter Basis das weiterentwickeln kann.
Genau, ja. Teile ich absolut die Erfahrung. Ich nenne das dann immer, das sind dann so diese gesättigten, genau. Diese gesättigten Strukturen, wo man so merkt, oh, da hat auch gar keiner Lust jetzt, sich auf den Weg zu machen, weil es ist ja eigentlich gefühlt gar nicht nötig.
Vor diesem Hintergrund können Krisen sehr, sehr heilsam sein.
Ja, absolut. Genau. Gut, die sechste Phase hatten wir schon, Auswahl des Nachfolgers. Ne? Hier war das Thema durchaus Dritte, darüber entscheiden zu lassen. Und dann geht's los, siebte Phase, Einstieg ins Unternehmen. Wann passiert das? Auch ungefähr zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr der Nachfolgegeneration. Was ist denn hier so dein Lieblingsfehler, der hier immer wieder gemacht wird in dieser Phase?
Ja, Fehler Nummer eins, wenn man einen Einstiegs Plan baut, dann muss man, dann wird oftmals vergessen, dass man auch wieder aussteigen können sollte. Ja, man plant den Einstieg, ohne zu überlegen, kann man vielleicht in 5 oder 10 Jahren unter bestimmten Bedingungen auch gesichtswahrend wieder austreten oder ist dann vorbei. Ja, das ist Kardinalfehler Nummer 1. Also, wenn man einen Eintritt organisiert und plant, dann muss man immer überlegen, an welchen Stellen ist ein Austritt auf eine gute Art und Weise möglich, weil es kann einerseits sein, dass man vielleicht nach 2, 3 Jahren merkt, Mensch, das ist gar nicht mein Ding, ja, oder ich kann es einfach nicht, das liegt mir gar nicht, oder aber es kann ja auch mal irgendwie gesundheitlich irgendwas passieren und dann, ja, was passiert dann, was, ne, wie ist dann die Organisation fähig, damit umzugehen, das zu kompensieren? Also das muss möglich sein, denn die Zeiten, wo man sagt, ja, ich bin, fühle mich verpflichtet, das fortzusetzen, was die Urgroßeltern oder Großeltern oder Eltern aufgebaut haben, die sind zwar noch da, aber wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich selber alle paar Jahre zu fragen, will ich das eigentlich noch? Ja, dann ist das sozusagen auch mit dieser Unternehmerfreude nicht immer gegeben. Also das muss möglich sein, weil es kann ja auch sein, und das ist der zweite Punkt, wenn man keinen klaren Entwicklungspfad definiert, man sagt also, du steigst jetzt ein mit einer bestimmten Aufgabe, mit einem bestimmten Verantwortungsgebiet, ja, und dann gucken wir, wie du diese Frage, wie du diese Aufgabe löst, ja, und dann kommt es zum nächsten Schritt, zu mehr Verantwortung, ne? Also ein Stück schon so ein Karrierepfad, ja. Wenn das nicht gemacht wird, woran will ich denn dann bemessen, ob die Person dieser Aufgabe überhaupt gewachsen ist? Ja, also es gibt da eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Wenn jemand relativ jung, mit wenigen Berufsjahren, die wir übrigens immer empfehlen, also nach dem Studium erstmal ein paar Jahre, 3, 5 Jahre woanders arbeitet, damit man mal außerhalb des elterlichen Unternehmens Erfahrung sammelt, ja, wo man auch mal Führungsfehler macht mit ersten kleinen Führungsaufgaben, wo man vielleicht auch konzeptionelles Arbeiten lernt in der Beratung oder als Assistent der Geschäftsführung oder wie auch immer. Ja, wenn man mit wenig Berufserfahrung ins elterliche Unternehmen eintritt, dann muss man sich ja auch noch führungs- und kompetenzmäßig hocharbeiten. Also in den seltensten Fällen ist es erfolgreich, wenn jemand direkt nach dem Studium hat vielleicht 3 Praktika irgendwo gemacht, dann gleich als Junior-Geschäftsführer in den elterlichen Betrieb eintritt. Also zumindest bei mittelgroßen bis großen Unternehmen ist das heutzutage eigentlich gar nicht mehr durchsetzbar. Und selbst bei Handwerksberufen müssen die ja selber durch die Lehrjahre durch, ne, und dann erstmal eine Meisterprüfung machen, um dann selber überhaupt hier in so eine Führungsrolle zu kommen. Also in diesen handwerklichen Berufen ist das eigentlich sehr, sehr gut geregelt. Ne, da wird man nicht direkt nach der Schule Meister, sondern da ist es ein langer Weg, ja, mit viel Übung, mit viel Ausbildung, mit viel Erfahrung. Ne, mir hat das mal ein Unternehmer gesagt, wer führen will, der muss erstmal dienen gelernt haben. Ja, und das ist eigentlich ganz wichtig. Wenn jemand gleich von null auf Geschäftsführung kommt, nur weil er der Sohn oder die Tochter ist, dann funktioniert das fast nie. Ja, also da
kann
muss man Naturtalent.
Wie unsympathisch, ja, jemand ist, bei dem das passiert. Ja, genau. Da kriegt man so ein Bild. Was ist denn diese Successors Trap, nennt ihr es, glaube ich, ne?
Ja. Das ist tatsächlich auch ein großer Fehler. Ich sagte gerade, man braucht einen Entwicklungspfad, wo man sagt, du kommst mit dieser Rolle rein, mit dieser Aufgabe und dann kommt das und das und das. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, komm doch einfach ins Unternehmen und dann gucken wir mal, wir finden schon eine Aufgabe. Und leider, muss ich sagen, sind Töchter häufiger bereit, das dann zu machen, weil Papi sich das wünscht. Und dann lernt man da wirklich kompetente Damen kennen, die irgendwie jetzt 5 Jahre lang irgendwie Assistentin von Vater waren, aber irgendwie nie eine richtige Aufgabe hatten. Die machen irgendwie alles und nichts und fangen dann irgendwann an, in die Selbstzweifel zu kommen und zu sagen, was kann ich eigentlich? Für was bin ich eigentlich verantwortlich? Ja, deshalb ist es total wichtig, sehr klar zu definieren, sehr klare Aufgabenbereiche zur Verfügung zu stellen. Die Successors Trap ist, man sitzt dann da 5 oder 10 Jahre irgendwo im Unternehmen ohne eine klare Nachfolgeperspektive und dann ist man abhängig, dass man da irgendwie im Unternehmen weiter beschäftigt ist, weil man auf dem Arbeitsmarkt überhaupt gar keine Chancen mehr hat nach einer bestimmten Zeit. Ja, wenn ich aber ein klares Entwicklungsmodell habe, dann kann ich nach 3 Jahren sagen, okay, ehrlich gesagt, liebe Leute, das ist doch nichts für mich oder das geht mir jetzt zu langsam, ich habe da andere Ambitionen. Dann kann man immer noch auf den Arbeitsmarkt gehen und sagen, so, ich habe jetzt hier mal 3 Jahre im elterlichen Betrieb gearbeitet, jetzt möchte ich doch noch mal die raue Seeluft außerhalb des Unternehmens kennenlernen, will jetzt erstmal 15 Jahre woanders arbeiten, vielleicht im Ausland oder in einer anderen Branche oder in einer anderen Funktion. Das kann ich aber mit Ende 30, Anfang 40, nachdem ich vielleicht 10, 12 Jahre im elterlichen Betrieb in irgendwie diversen, undefinierten Rollen gearbeitet habe, nicht mehr. Und dann bin ich in dieser Abhängigkeit, in dieser Falle gefangen.
Ja, kann man sich gut vorstellen. Ja, lass uns zur nächsten Phase kommen. Was ja hier besonders spannend ist, ist, also es ist die Phase des Verantwortungsübergangs. Mhm. Und ihr empfiehlt hier, dass beide Generationen gemeinsam in leitender Funktion tätig sein sollten, ganz im Gegensatz zu so einem Bild einer Staffelstabübergabe, ne? Der oder die eine kommt, der oder die andere geht, das jetzt nicht. Sondern hier sollten beide gemeinsam eine Weile das Unternehmen führen.
So, da absolut.
Dann gibt's einige Herausforderungen. Da wäre es vielleicht unter Umständen doch leichter, wenn der Senior direkt abtritt, weil man sich dann nämlich die Folgeprobleme nicht einhandelt. Aber erzähl du mal.
Ja, also jetzt muss man natürlich immer gucken, wie ist das Beziehungsverhältnis und wie gut ist hier die Kooperationsfähigkeit? Also warum ist es klug oder warum kann es klug sein, eine gewisse gemeinsame Phase zu gehen? Bei den Familienunternehmen haben wir ja oftmals extrem viel tacit knowledge. Also es gibt unglaublich viele Erfahrungswissen. Ja, es gibt sehr ausgeprägte Kundenkontakte, Lieferantenkontakte, sehr starke Beziehungen zu langjährigen Mitarbeitenden. Und da ist es schon ratsam, diese Beziehungen, die da sind, ja, die man in China Guangxi nennt, ja, dass das von der Senior-Generation auf die Junior-Generation übergeht. Das ist übrigens ein extremer Wettbewerbsvorteil. Ja. Wenn ich als Kunde ein Familienunternehmen als Lieferanten habe und da ist immer die Familie X steht dahinter, und jetzt merkt man, der Senior geht so langsam in Pension, aber da kommt schon die Nachfolgegeneration, die wird da so langsam eingearbeitet und herangeführt. Also da kann man diese Vorteile, die die Familienunternehmen haben, extrem gut generationsübergreifend ausspielen, setzt aber voraus, dass die beiden in einem guten Einvernehmen sind, ja, und dass der Junior oder die Juniorin nicht der ewige Lehrling ist, sondern da muss man eben genau gucken, dass man eigenständige Bereiche hat, dass man da gut hereingeführt wird. Ja, also das ist schon von Vorteil. Die Frage ist, wie lang sollte so eine Phase idealerweise sein?
Das ist jetzt meine Frage. Ja? Ne? Es sind ja wahrscheinlich nicht nur ein paar Monate, sondern eher ein paar Jahre, oder?
Also wie gesagt, wenn man einen guten Entwicklungspfad definiert und sagt, pass mal auf, du baust jetzt hier den neuen Digitalbereich auf oder du leitest jetzt hier unsere Tochterfirma im Ausland, die muss gerade restrukturiert oder neu aufgebaut werden, dann kann das durchaus auch einen längeren Zeitraum sein. Ja, wichtig ist, dass die Junior-Generation in dem Verantwortungsbereich, für den sie zuständig ist, eine gewisse Autonomie hat und da den Laden nach eigener Fasson entwickeln kann und sich weiterentwickeln kann. Was anderes ist natürlich, wenn der Junior oder die Juniorin jetzt woanders schon sich hochgearbeitet hat, vielleicht schon eine Geschäftsführungsrolle hat und dann sagt, na gut, ich gehe in den elterlichen Betrieb, ja, dann braucht man da jetzt nicht 3 Jahre lang neben der Senior-Generation zusammenzuarbeiten, es sei denn, man hat ein gutes Verhältnis. Also wir haben alle so Horrorbilder vor Augen, wo der arme Junior oder die arme Juniorin da so gemaßregelt wird und das ewige Kind ist. Das gibt es sicherlich noch, ja. Aber es gibt auch sehr, sehr gute kooperative Formen. Also so eine Vater-Tochter-Nachfolge funktioniert meistens da viel einfacher als eine Vater-Sohn-Nachfolge. Ja. Mhm. Also das ist schon richtig. Ich meine, kleiner Ausflug nach Japan. In Japan sagt man, dass so eine Phase mindestens 7 Jahre umfassen sollte. Ne? Und dann haben wir mal nachgefragt, ja, was macht denn der Junior? Solange er soll einfach zuschauen, wie ich es mache, einfach beobachten. Ja, aber in Japan hat man häufig auch Junioren, die das zarte Alter von Anfang 60 haben und Senioren, die so auf die 90 zugehen. Das sind natürlich etwas andere Kontexte, die bei uns nicht so wirklich häufig, Gott sei Dank, anzutreffen sind. Es gibt sie manchmal noch. Also ich habe das erlebe es doch immer wieder, wo man sagt, mein Gott, eigentlich können Senior und Junior zusammen in Rente gehen und der Enkel könnte eigentlich übernehmen, ja. Aber nein, also man muss gut gucken, wann ergänzen die sich noch und wann ist es eigentlich nicht mehr klug. Und dann muss eben die Senior-Generation auch einen guten Prozess definiert haben des Übergebens. Weil es macht nicht Sinn, nur den Einstiegspfad und die Übernahme der Junior-Generation, die Übernahme von Verantwortung der Junior-Generation zu definieren, sondern im gleichen Maße muss man sagen, okay, und wo gibst du, liebe Senior-Generation, denn eigentlich ab? Das heißt, die Übernahme Phase muss definiert sein, also welche Stationen, welche Rollen, welche Aufgaben, welche Verantwortung auf der einen Seite und wo wird an der anderen Stelle Verantwortung abgegeben, wie wird die Rollenveränderung der Senior-Generation parallel organisiert. Man muss es immer parallel denken und da gibt es eine Phase, die vielleicht kürzer oder länger ist und wie gesagt, manchmal ist es ja auch so, dass die Junioren sagen, also lieber Senior, du gehst mir hier aber nicht vom Hof, ich möchte dich schon gerne als Ratgeber haben oder du bist doch hier das absolute Tüftelgenie, ne? Könntest du denn noch weiter da in der Entwicklungsabteilung arbeiten oder könntest du mich bei irgendwelchen zentralen Kundengesprächen oder sowas dann noch unterstützen, solange du Lust hast? Also das kann, wie gesagt, sehr, sehr fruchtbar sein, sehr, sehr hilfreich und von beiden Seiten auch durchaus als positiv erlebt werden. Also es muss nicht nur der totale Eltern-Kind-Konflikt sein.
Nee, genau, glaube ich.
Wichtig aber, ja, Entschuldigung, wichtig, dass das klappt. Das ist die eine wichtige Sache in dieser Phase, dass man sich regelmäßig Zeit für ehrliches Feedback gibt. Ja, wir sprechen da von so Waschtagen, dass man sagt, pass auf, am Anfang, wenn so eine Zusammenarbeit ist, vielleicht sogar einmal im Monat, dass man sich hinsetzt, auch seitens des Unternehmens sagt, wie gut klappt unsere Zusammenarbeit? An welcher Stelle war ich total unzufrieden, da habe ich den Eindruck gehabt, du hast mich hier irgendwie abgebügelt oder bist mir über den Mund gefahren oder die Senior-Generation sagt, du hast da alles, was ich die letzten 10 Jahre als wichtig vermittelt habe, so total abgewertet und als Oldschool, das fand ich nicht gut. Ne, dass man sich wechselseitig Feedback gibt zur Zusammenarbeit, da braucht man vielleicht am Anfang auch einen Coach oder eine Coachie-Unterstützung, ja, wo man einfach sagt, da achten wir drauf in der Zusammenarbeit, wo hat man denn schon als Elternkind gelernt, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten? Das hat man ja nie gelernt. Das heißt, das muss man lernen und dafür braucht man Räume, wo man sich gegenseitig Feedback gibt und guckt, wie gut gelingt es uns und schaut, wo ist es noch nicht gelungen und wie wollen wir es beim nächsten Mal besser machen. Das ist das Entscheidende für diesen Verantwortungsübergang, dass man sich da eben diese Räume definiert und auch wirklich im Kalender feste Einträge macht und das idealerweise jenseits des Unternehmens mit einem Spaziergang, mit einem Essen oder wie auch immer gut kombiniert.
Ja, wenn ich uns so zuhöre, ne, vor allen Dingen ich natürlich dir an der Stelle, mir geht immer wieder so durch den Kopf, diese Räume zur Reflexion, ne, dieses Innehalten, dieses sich selbst beobachten, das ist ja in allen Phasen jetzt eigentlich wichtig gewesen. Und das ist aber auch das, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, was in vielen Unternehmen wirklich immer noch viel, viel zu kurz kommt und was auch noch weit davon entfernt ist, dass es dazu gute Routinen gibt, ne? Und ich verstehe das manchmal gar nicht so richtig, ne? Ich meine, klar, das operative Tagesgeschäft, das reißt einen eben mit, ne? Wie so ein Wasserfall. Und da muss man sich schon ganz schön mit Kraft gegenstemmen, zu sagen, nein, wir gehen jetzt mal in die Exploration. Ja.
Ja, und das hat damit zu tun, das Unternehmen fordert einen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man erwartet einfach, weil man doch Familie ist, dass es klappt. Und das ist genau der Kardinalfehler. Ja, warum soll das denn funktionieren? Wir kennen uns doch nur aus dem Familienkontext. Ja, wir haben vielleicht am letzten Wochenende Ostereier zusammengesucht oder wir haben tolle Urlaube gemacht oder haben sogar vielleicht ein gemeinsames Hobby oder so. Aber haben wir denn schon je erlebt, zusammenzuarbeiten? Haben wir denn schon je erlebt, Dissens bei einer Sachentscheidung auszuhalten? Ja, haben wir doch gar nicht erlebt. Wir erwarten aber, weil wir eine Eltern-Kind oder eine Geschwister oder Neffe, Onkel oder so Beziehung haben, wir erwarten einfach, dass das automatisch funktioniert. Und das ist der Fehler. Und leider bezahlen viele Leute diesen blinden Fleck mit sehr, sehr hohem Preis, dass dann die Beziehung kaputt geht, weil man nicht in der Lage ist, innezuhalten und zu sagen, Moment, warum hast du das jetzt eigentlich so und so gesagt? Hast du das eigentlich so und so gemeint? Weil dann kommen Missverständnisse, dann kommen Enttäuschungen, dann kommen Abwertungsvermutungen rein und dann fängt man an, sich auseinander zu dividieren. Also diese Phase dieses Verantwortungsübergangs ist meistens eine, wo deutlich wird, wenn man da nicht aufpasst, wo auch das Umfeld relativ schnell merkt, oje, oje, das funktioniert ja gar nicht zwischen den beiden.
Ja, genau. Ja, und dann geht's in die letzten beiden Phasen, nämlich 9. Phase, Ausstieg der Senior-Generation und natürlich verknüpft mit der Frage, was mache ich denn dann jetzt mit meiner Zeit, ne? Und dann ja 10. Phase, auch dann Neuorientierung, also was ist dann hier auch die Rolle der Familie? So, vielleicht das nochmal zum Abschluss.
Absolut. Also das ist das, wenn alles wunderbar funktioniert, scheitert es trotzdem leider doch immer wieder daran, dass die Senior-Generation sich gar keine Gedanken gemacht hat, wie soll ich denn jetzt hier eigentlich loslassen? Ja, also wir haben einen eigenen Arbeitskreis loslassen lernen, den ich seit 10 Jahren durchführe. Und da haben wir jetzt gerade tatsächlich vor 3 Wochen einen Praxisleitfaden rausgebracht mit einem Kollegen zusammen, wo wir mal angeschaut haben, was sind eigentlich die typischen Fragestellungen und Perspektiven, die ein Senior oder eine Seniorin zu bearbeiten hat. Und meistens werden die nämlich mit diesen Fragestellungen total alleine gelassen. Und es findet auch hier wieder keine ganzheitliche familieninterne Betrachtung dran. Weil wie kann ich denn loslassen, wenn ich jetzt 30, 40 Jahre Volldampf für ein Thema brenne, ja, da drin groß geworden bin, ein Unternehmen groß aufgebaut habe, vielleicht sogar als Gründer, ja, ich weiß gar nicht, wie was loslassen heißt. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, was mache ich denn eigentlich, wenn ich nicht mehr im Unternehmen arbeite. Meistens sind die Leute ja in ihrer Identität extrem, ja, mit dieser unternehmerischen Arbeitsleistung verwachsen, ja. Da ist es ganz, ganz wichtig, frühzeitig zu gucken, wer bin ich eigentlich jenseits meiner unternehmerischen Rolle? Ja, bin ich da eine Person? Habe ich da eigene Dinge, die mich interessieren? Ne, oder habe ich sie nicht? Und wenn ich nichts anderes habe, außer meine unternehmerische Rolle, meine unternehmerische Aufgabe, dann kann ich gar nicht loslassen, weil dann falle ich ins absolute Nichts. Und das ist dann eben auch ganz schwierig für die Ehefrauen, ja, oder die Ehepartner, die dann plötzlich sagen, Moment, jetzt steht da mein Mann, ja, meistens sind es in der Generation, die jetzt loslassen, meistens noch die Männer, und der hat eigentlich nur seine Unternehmerrolle und der dreht zu Hause total durch. Deshalb ist es so wichtig, frühzeitig sich zu überlegen, wo kann ich denn mit meiner unternehmerischen Power, also mit meiner Energie, die ich als Mensch habe, wirksam sein. Und da gibt es ja zig Möglichkeiten, ja. Also man kann sozusagen neue Unternehmen gründen oder Unternehmensgründer als Business Angel unterstützen. Ja, man kann gemeinnützig aktiv werden, sagen, komm, ne, wir bauen jetzt hier mal in dem und dem Thema mit einer gemeinnützigen Stiftung oder was auch immer. Da werden wir jetzt mal richtig aktiv und da habe ich ein neues Betätigungsfeld, wo ich mein ganzes Netzwerk, meine ganze Power, meine ganze Idee einbringen kann. Ja, oder ob ich das an der Hochschule mache. Also da gibt es verschiedene Varianten. Wichtig ist nur, dass ich mit Anfang 50 anfange, mir darüber Gedanken zu machen, und langsam aber sicher auch anfange, mir da entsprechende Netzwerke, Hobbys etc. aufzubauen. Weil ehe man sich versieht, ist man Anfang, Mitte 60. Und wer das mit 50 nicht organisiert hat und angestoßen hat, dem wird es mit 60 immer schwerer fallen, da neue Perspektiven für die Postschaffensphase aufzubauen. Und das ist leider ein großes Thema, wo die Familie auch nicht wirklich sich traut, mit dem Senior ins Gespräch zu gehen. Ja, und dann bleiben diese Senior-Figuren auf sich alleine gestellt mit so einer Hilflosigkeit. Also das ist leider immer wieder beobachtbar. Und es hilft unglaublich, da auch mit anderen Senioren mal zu sprechen, wie hast du denn das eigentlich geschafft? Ne? Da, also gerade wenn ein Unternehmer erfolgreich da diese Phase überwunden hat, sind die sehr, sehr wertvolle Sparringspartner für Unternehmer, die gerade in diese Phase eintreten.
Wunderbar. Jetzt sind zwei Dinge noch da. Eins ist, mir ist gerade was passiert, was mir noch nie passiert ist in einem Podcast, denn ich gucke gerade auf die Uhr und merke, ich habe total die Zeit vergessen. Ich habe dir so gerne zugehört. Also du bist ja sowas von ein Fundus und ein Schatz. Also das ist ja wie so ein Krimi für mich. Da kann ich anscheinend stundenlang zuhören. Und jetzt müssen wir dann nur schauen, lassen wir es in einem Stück oder machen wir dann zwei Episoden raus? Liebe Hörer, liebe Hörerin, wenn du das hörst, weißt du es bereits, wie wir uns entschieden haben. Genau, und das andere ist ja noch, ich finde, das ist ein unheimlich schönes Ende, nochmal dich zu fragen, lieber Tom, und ich verrate es dann gleich auch von mir. Wie siehst du dich denn, wenn du irgendwann mal aufhörst, das zu tun, was du jetzt gerade beruflich tust? Hast du schon ein Bild von dir, wer du dann bist, was du dann machst?
Ja, tatsächlich habe ich ja gerade eine meiner Rollen abgegeben und ich muss jetzt selber mal gucken, ob ich mich an das halte, was ich hier theoretisch sozusagen immer vorschreibe, dass ich mich da auch raushalte, dass meine Kollegen, die das Institut jetzt leiten, das auch sehr gut und autonom machen können, obwohl wir noch Tür an Tür sitzen. Aber wer bin ich und was mache ich, wenn ich sozusagen dann vielleicht meine andere Aufgabe in der Stiftung abgegeben habe? Der große Vorteil ist ja, dass man als Wissenschaftler schreiben kann, denken kann, egal wie alt man ist. Da ist mein großes Vorbild mein Vater, der mit Mitte 80 immer noch Bücher und Aufsätze schreibt. Und das ist sein Lebenselixier. Und die werden auch ganz gut gelesen. Ja, er macht jetzt sehr viel gerade in China. Ja, und also das ist etwas, das lässt einen wahrscheinlich nie los. Die Frage ist natürlich die Intensität. Ja, also werde ich mit Ende 60, Anfang 70 noch so viel machen? Wahrscheinlich wird das weniger sein. Aber es gibt ja noch ein paar andere Leidenschaften, die ich habe, die ich jetzt auch schon lebe. Das ist nämlich das Abenteuer Motorradfahren. Ja, und ich glaube, das werde ich dann vielleicht verstärkt machen und nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht mehrfach im Jahr, weil es gibt viele schöne Regionen, die ich mir dann anschauen möchte.
Mhm. Ja, siehst du, bei mir ist es ähnlich und dann doch wieder nicht. Also ich sehe mich auf jeden Fall auch schreibend an verschiedenen schönen Orten. Also ich war jetzt gerade wieder auf Amrum, eine meiner absoluten Lieblingsinseln. Und immer wenn ich da bin, dann denke ich, ja, und irgendwann kann ich hier wochenlang sein und schreiben. Das ist zum Beispiel so ein Bild, was ich von mir später mal habe. Und ob das dann immer noch nur so Sachbücher und Fachbücher sein werden, das wage ich auch mal zu bezweifeln. Also weil innerlich formieren sich bei mir schon Krimis.
Ach, schau.
Genau, also ich bin gespannt. Und genau, und das andere ist tatsächlich Reisen. Ja, also es gibt noch so viele Orte auf der Welt, die ich gerne mal erlebt haben möchte. Und vor allen Dingen mich dann auch frage, wie kann ich das schaffen, ohne zu fliegen?
Ja.
Und solche Vorstellungen habe ich dann davon.
Aber vielleicht schreiben wir ja mal ein Krimi zusammen, weil ich habe tatsächlich einen Traum, dass ich irgendwann mal einen Roman schreibe, wo ich all die Familiengeheimnisse und Dynamiken und besonderen Dinge, die ich in meiner Arbeit erleben darf, wo ich die einmal literarisch verarbeiten kann, natürlich etwas verfälscht, dass man nicht weiß, um wen es sich handelt. Und das könnte man vielleicht sogar doch in einen Krimi einbauen. Das wäre doch was.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Genau. Ja, so geht's mir auch. Also ich glaube, also wir sind ja auch deshalb, glaube ich, so erfolgreich, unter anderem, weil man uns vertraut und weil einfach unsere Kunden und Kundinnen auch wissen, sie können uns alles erzählen. Und wenn ich mir manchmal überlege, wenn ich damit mal so an die Öffentlichkeit gehen würde, was ich ja nie tun würde, oh wei, ne? So. Aber dieser Stoff, ich glaube, das ist es auch, das brodelt dann einfach irgendwie und da kann man noch so viele Geschichten draus stricken. Ja, ein reicher Fundus. Also, eine schöne Vision. Vielen Dank, lieber Tom. Und
ja, sehr gerne. Ja,
ich hoffe, wir machen noch weiter.
Ja, sehr gerne.
Dann erstmal tschüss für heute.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.